Herzlich willkommen zum Sanopolis-Podcast. Der Sanopolis-Podcast ist eine Reihe von Gesprächen anhand aktueller Themenstellungen in Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft. Mein Name ist Bettina Riesel und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Fragen des Gesundheitswesens und begleite dabei den Diskurs mit Entscheidungsträgern. Ich darf Sie daher heute durch das Gespräch und unsere Diskussion führen. Der heutige Podcast steht gemeinsam mit anderen in einer Reihe zum Thema Nachsorge bei Krebs. Eine kleine Einordnung. 2018 lebten laut Statistik Austria in Österreich rund 370.000 Menschen mit der Diagnose Krebs. Das Erkrankungsrisiko für Lungenkrebs sank bei Männern seit vielen Jahren, jenes von Frauen steigt allerdings weiter. Bei den Frauen ist Brustkrebs seit jeher die häufigste Krebslokalisation. Grund genug, um das Thema ins Blickfeld zu rücken. Der Oktober wird seit vielen Jahren genützt, um auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen. Insbesondere am 1. Oktober, dem Internationalen Brustkrebstag. Bei Sanofi sind wir davon überzeugt, dass es einen starken gesamtgesellschaftlichen Fokus auf die drei Bereiche Krebsdiagnose, Therapie von Krebs sowie auch onkologische Nachsorge braucht. Es ist wichtig, die betroffenen Menschen von Beginn an dort zu begleiten, wo sie sich gerade befinden. Nach einer Krebserkrankung findet das in unterschiedlichen Settings statt. Im Umgang mit dem Beruf, der Familie, dem Lebensalter und vielen anderen Bereichen. Wir widmen uns heute der Nachsorge bei Frauen. In ihrer Rolle als Patientinnen, aber auch als Angehörige. Begrüßen Sie mit mir heute im Studio Frau Universitätsprofessorin Doktorin Alexandra Kautzke-Willer. Sie ist Leiterin der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel, der Gender Medicine Unit sowie Organisationseinheitsleiterin der Universitätsklinik für Innere Medizin 3 an der Medizinischen Universität Wien. Unser zweiter Gast im virtuellen Studio ist Frau Magistra Christina Hammettner. Sie leitet bei der Stadt Wien das Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele sowie das Wiener Programm für Frauengesundheit. Frau Magistra Hammettner, wie sehen Sie das Thema? Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Gesundheit von Frauen aus gesellschaftlicher sowie auch aus Public Health Perspektive. Was macht den wesentlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern aus, wenn es um Krebs geht?
Also vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich, hier dabei zu sein als Wiener Programm für Frauengesundheit. Zur Frage, welche Unterschiede gibt es? Ich denke mir, das betrifft einige Aspekte. Einerseits zum Beispiel, an welchem Krebs Frauen erkranken. Sie haben eh jetzt einleitend erwähnt, Brustkrebs steht an erster Stelle bei den Erkrankungen. Und damit einen Teil des weiblichen Körpers, der ja als sichtbares Symbol von Weiblichkeit gilt, von Attraktivität, der für Leben steht, für Sexualität steht. Das heißt, Frauen, die eine Krebsdiagnose bekommen, sind einerseits gefordert, sich mit dieser Diagnose auseinanderzusetzen, mit einer lebensbedrohlichen Diagnose, andererseits aber auch mit der eigenen Körperlichkeit, mit der Weiblichkeit, mit der weiblichen Identität und auch mit dem vermeintlichen Verlust an Attraktivität. Das ist ja eine Anforderung, die an Frauen viel in höherem Ausmaß gestellt wird als an Männer. Und das betrifft ja auch quasi das ganze Leben dann danach, mit das Leben mit dem Krebs. Wenn Frauen früh an Krebs erkranken, kann Angst aufkommen, wie es mit Kinderwunsch aussieht. Können sie noch ein Kind bekommen? Macht die Therapie unfruchtbar? Auch ein Thema, das Lebensplanung betrifft, aber auch wiederum mit Kinderwunsch, Kind bekommen, Mutterrolle, ein Thema, das ganz stark mit Weiblichkeit und weiblicher Identität zu tun hat. Es ist ja auch, das ist die einzige Konstellation, wo Frauen ihre Eier einfrieren lassen können für die Zukunft. Social Egg Freezing ist in Österreich nicht erlaubt. Und auf der anderen Seite gibt es einen Unterschied im Zusammenhang mit Rollenbildern von Frauen und Männern. Frauen sind in unserer Gesellschaft die Sorgenden. Das sind die, die den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit machen und haben nicht nur das, haben auch diesen Mental Load, von dem man jetzt spricht, also dieses auch alles im Kopf haben, sich um alles kümmern müssen, damit da alles im Hintergrund mit der Familie gut organisiert wird. Und dann kann diese Krebsdiagnose quasi auch eine doppelte Lebenskrise auslösen. Einerseits die Krankheit, was ist mit mir, was ist mit meiner Gesundheit und andererseits aber auch, was bedeutet das jetzt für die Familie, wie soll denn das gehen, wie soll ich denn meinen Tag, wie soll mein Tag ausschauen, mein Tag strukturiert sein, wenn ich einerseits jetzt Therapien machen muss und andererseits aber auch die Familienarbeit oder auch, wenn es um Nachsorge geht, Reha, wie soll das funktionieren, dass eine Frau sich, eine Mutter sich 3 Wochen rausnimmt aus der Familienarbeit, da braucht es Hintergrundstrukturen, beziehungsweise sie muss sich das auch zugestehen, dass sie jetzt einmal auf ihre eigene Gesundheit schaut. Und das ist auch im Zusammenhang mit der Rolle von Frauen als Angehörige zu sehen. Da sind sie ja auch wiederum gefordert, zu pflegen, da zu sein, sich zu kümmern. Das kann total überfordernd sein für Frauen. Wir haben vor gar nicht langer Zeit, also eigentlich ganz aktuell, Frauen interviewt, die gesundheitliche Krisen überstanden haben. Und da waren auch einige dabei, die Krebserkrankungen hatten, für eine Filmdokumentation, die wir jetzt im Oktober vorstellen werden. Und da gab es wirklich einen Grundtenor, nämlich, was sie daraus gelernt haben, auf sich zu schauen, sich selbst ins Zentrum zu rücken, nicht immer nur die Familie zu sehnen, nicht immer nur für die Familie da zu sein, sondern für die eigene Gesundheit, Hilfe zulassen, Unterstützung holen, Verantwortung abgeben. Und was sie da auch eben gesehen haben, ist, das funktioniert auch. Also es geht auch. Die Familie funktioniert auch weiter und ist einfach ein bisschen anders strukturiert, wenn sie mal nicht die quasi tragende Säule dieser Familie sind.
Ja, also zwischen Männern und Frauen sind ganz wesentliche Unterschiede, die einerseits auf der Biologie beruhen, das heißt auf den Genen, auf den vor allem natürlich den unterschiedlichen Geschlechtschromosomen, wo die Frau eben die 2X-Chromosome hat, der Mann XY und dann ganz wesentlich von den Sexualhormonen, weswegen eben besondere Unterschiede auffällig werden zwischen Pubertät und Menopause, weil dort die Sexualhormone den stärksten Effekt haben und es haben fast alle Organe Rezeptoren für die Sexualhormone. Aber neben diesen biologischen Unterschieden sind einfach soziokulturelle, gesellschaftliche Umweltfaktoren ganz, ganz wesentlich und beides, also sowohl die biologischen als auch diese gesellschaftlichen, psychosozialen Faktoren sind natürlich auch bei Krebserkrankungen ganz wesentlich. Ganz allgemein muss man sagen, Frauen leben ja länger, das wissen wir, haben eine höhere Lebenserwartung. Vor allem, wenn es um die Frühsterblichkeit, vorzeitige Sterblichkeit geht, sind die Männer stärker betroffen und auch wenn es um Krebserkrankungen als Todesursache geht, also gerade in jüngeren Jahren haben sie eine deutlich höhere Todesrate durch Krebserkrankungen, besonders wenn man jetzt herausnimmt die Reproduktionsorgane, also Prostata und Brust, die natürlich die häufigsten sind. Und das liegt auch daran, eben Biologie einerseits, dieses doppelte X, was insgesamt meist eine höhere X-Dosis bedeutet, könnte hier eine gewisse Schutzfunktion haben, könnte natürlich auch Risiko bedeuten, weil ja ein X normalerweise auch bei der Frau inaktiv ist, aber es entfliehen doch X-Chromosomen dieser Inaktivierung immer wieder und es entstehen auch Mosaike, weil ja das X-Chromosom bei der Frau sowohl mütterlich als auch väterlich sein kann, also vom Vater oder von der Mutter kommen, nämlich dieses, das aktiv ist und je nachdem kann es eben dann auch Schutz oder Risiko bedeuten. Aber ganz allgemein ist am X-Chromosom sind eben ganz viele wichtige Gene für Stoffwechselwege, aber eben auch die in der Krebserkrankung eine Rolle spielen für Apoptose, Proliferation, Genomregulation, also ganz viele Dinge. Und zum Lebensstil ist auch klar, also ich meine, Alkohol und Rauchen sind ja ganz wichtige Faktoren, die mit der höheren Krebserkrankungsrate von Männern zusammenhängt, vor allem wenn es jetzt geht um die Magen-Darm-Krebs, um Leberkrebs natürlich, Lungenkrebs, da holen die Frauen aber auf, nicht? Da sehen wir auch, wie eben Biologie und Verhalten, Lebensstil, Umweltfaktoren zusammenspielen. Wir wissen, dass schon geringere Mengen Alkohol bei der Frau zum Beispiel auch dann das Risiko für einen Leberkrebs auch stärker erhöhen oder Rauchen, geringere Dosen von Zigarettenkonsum bei Frauen auch das Risiko für ein Lungenkarzinom erhöhen. Aber generell sind die Männer da eben mehr betroffen, obwohl gerade ein Wandel eben ist durch die unterschiedlichen Lebensstil und auch Ernährung und Bewegung, wo sich Männer und Frauen unterscheiden. Auch das Darmmikrobiom spielt sicher eine große Rolle, da wissen wir einfach noch zu wenig. Und es gibt natürlich Stoffwechselwege, das Immunsystem, allgemein Inflammationsprozesse, die sich einfach zwischen Männern und Frauen unterscheiden und auch für Krebserkrankungen wichtig sind. Wir wissen, dass Diabetes-Patientinnen und Patienten ein höheres Krebsrisiko haben, auch übergewichtige, also stark übergewichtige Adipositas, Frauen ein ca. 22% höheres Krebsrisiko, Männer ein 33% höheres Krebsrisiko. Und Diabetes haben Männer häufiger in jüngeren Jahren, also früher und schon bei weniger starkem Übergewicht. Das heißt, sie haben auch höhere nüchtern Glukosespiegel und möglicherweise spielen auch die höheren Glukosespiegel und diese unterschiedlichen Stoffwechselwege, Unterschiede in der Glykolyse, was für Krebszellen noch wichtig ist, weil die aus der Glukose ja Energie beziehen, Unterschiede in der Hyperinsulinämie, was auch Wachstumsfaktor Funktion hat, das kann alles wahrscheinlich mitspielen. Aber es gibt eben auch Krebserkrankungen, wo die Frauen prinzipiell eine schlechtere Prognose haben als Männer, zum Beispiel beim Blasenkrebs, der wird zwar bei Frauen seltener gesehen, aber wenn sie es haben, haben sie meist eine schlechtere Prognose, weil es später erkannt wird. Beim Blasenkrebs wird das oft übersehen, Blut im Harn wird bei der Frau oft anders gedeutet, vor allem wenn sie noch im Zyklus ist, oder als Infekt, während beim Mann da eben viel mehr untersucht wird. Oder Darmkrebs, Frau öfter die rechte Kolonflexur, wo man auch schwerer hinkommt und wo dann eben prinzipiell auch die Überlebensrate bei diesem Lokalisation rechte Flexur schlechter ist. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, ist eben, was jetzt eben um diese sozialen Faktoren geht, um Kommunikation, um Netzwerke, soziale Unterstützung. Ich meine, da unterscheiden sich natürlich Männer und Frauen auch ganz wesentlich im Umgang mit einer Diagnose und mit einer Krebserkrankung. Wir wissen, dass Frauen mehr auch zu Selbsthilfegruppen geben. Da gibt es gute Beispiele von Brustkrebsgruppen, wo Frauen sich gegenseitig auch unterstützen, austauschen können, ermutigen können. Also Männer sind da eben nicht so aufgeschlossen, wollen eher alles, haben das Gefühl oft, dass sie selbst die Kontrolle weiter behalten wollen und nichts preisgeben wollen und auch keine psychologische Betreuung wollen. Also eine psycho-onkologische Betreuung ist ja ganz wichtig, wird von Frauen viel, viel häufiger in Anspruch genommen als von den Männern. Also da müsste man noch viel tun, dass auch die Männer hier sich mehr öffnen oder auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einfach von Männern und Frauen eingehen, dass Männer eben dieses Gefühl der Unabhängigkeit, der Kontrolle behalten, dass die genaue Informationen kriegen über den Krankheitsverlauf, wie sie umgehen können, was sie selbst beitragen können. Und da braucht es also noch viel mehr Wissen, auch viel mehr Studien, damit man eben wirklich geschlechtsspezifisch Männer und Frauen besser unterstützen kann. Und es wird auch immer wieder berichtet, Frauen fühlen sich durch ihren Partner weniger gut unterstützt bei einer Krebserkrankung, während Männer, wenn sie eine Krebserkrankung haben, meist durch die Frauen sehr stark unterstützt werden und die sich auch um alles kümmern. Oft auch die sind, die überhaupt bewirken, dass der Mann überhaupt einmal zum Arzt geht, wenn er Beschwerden hat. Also sind eben viele wichtige auch Unterschiede in der Kommunikation, im Umgang mit Erkrankungen, im sozialen Support. Und man braucht hier sicher in Zukunft mehr geschlechtsspezifische Prävention und Interventionsmöglichkeiten sowie auch Rehabilitation. Da haben wir ja auch im Labura zum Beispiel ein Frauengesundheitszentrum in Gas am Kamm, das sich hier speziell auch um die Frauengesundheit kümmert und in allen Bereichen, primär geht es um Prävention, aber natürlich auch um Rehabilitation zum Beispiel.
Ja, Rollenbilder schlagen natürlich auch bei der Gesundheit vollkommen durch. Und das Thema Attraktivität ist sicher anders zu betrachten, als es Männer betrifft. Und Sie haben von der Mental Load gesprochen, aber natürlich auch von der Rolle der Versorgerin, der Familie, der Angehörigen, des Partners, der Partnerin. All das ist natürlich in erster Linie sehr, sehr stark privat, aber Ihre Arbeit, Frau Magistra Hamedner, als auch die von Frau Professor Kautsky-Willer, ist natürlich auch immens politisch im Sinne der konkreten Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Frauen. Alles, was das System betrifft, wie man diese Frauen dann auch in diesen Lebensphasen oder in dieser Lebensphase unterstützen kann. Die Pandemie ist leider noch immer allgegenwärtig und hat Gesundheit noch stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Sie sind beide aktiv in den Prozess zum Aktionsplan Frauengesundheit des Gesundheitsministeriums involviert, der ja schon seit 2017 öffentlich thematisiert wird. Erst im Mai hat auch der vierte Frauengesundheitsdialog stattgefunden. Wie intensiv wird denn auf Bundesebene beziehungsweise, Frau Magistra Hamettner, auch in Wien die Betroffenheit von Frauen durch Krebs diskutiert? Wo stehen wir denn da aktuell, beziehungsweise wo müssen denn aus Ihrer Sicht noch weitere Schritte gesetzt werden?
Also der Aktionsplan Frauengesundheit hat ja wie auch das Wiener Programm für Frauengesundheit schon vor vielen Jahren vor allem eines ins Blickfeld gerückt, was Sie eh auch jetzt gerade erwähnt haben, nämlich dass die Gesundheit von Frauen von vielen Faktoren abhängig ist und viele davon betreffen Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Das heißt, ich sehe die Pandemie aus der Sicht der Frauengesundheit vor allem eigentlich aus einer feministischen Public Health Perspektive. Und wir haben uns angeschaut, was ist denn hier gesellschaftlich passiert? Wir haben Regelungen und Maßnahmen, um den Virus einzudämmen, also Maßnahmen der Regierung, das Leben von Frauen verändert. Das war eh auch lang Thema, quasi dieses, was macht es mit Frauen, wenn sie im Homeoffice neben ihrer beruflichen Tätigkeit die Kinder versorgen müssen, Homeschooling betreiben, die Kinder betreuen müssen, unterrichten müssen. Da haben wir auch gesehen, wie traditionell in Österreich Arbeit verteilt ist. Das war ja schon sichtbar, dass das wiederum vor allem bei den Frauen gelandet ist. Auf der anderen Seite waren die Systemerhalterinnen, die unentbehrlich waren im Spital als Reinigungskraft oder Pflegekraft oder im Supermarkt, gleichzeitig aber auch ihre Kinder zu versorgen hatten und ja auch aufgefordert wurden, bitte nicht die Kinder in den Kindergarten zu bringen. Jetzt weiß ich schon, Ihre Frage war direkt nach Krebs. Das hat es nicht direkt mit Krebs zu tun, aber sehr wohl mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Gesundheit von Frauen schwächen können. Und die Pandemie hat ja auch gezeigt, wie unterschiedlich Belastungen und Ressourcen bei uns in unserer Gesellschaft verteilt sind. Einerseits zwischen Frauen und Männern, aber auch innerhalb der Frauen zum Beispiel. Da gab es auf der einen Seite quasi die Frauen, die im Homeoffice sich entschleunigt haben beim Brotbacken und auf der anderen Seite Frauen in zu kleinen Wohnungen ohne Laptop, aber dafür mit Existenzsorgen, die sich darum kümmern mussten, dass die Kinder an der Schule dranbleiben. Das ist ein Thema gesundheitlicher Chancengerechtigkeit. Und was ist da zu tun? Da werde ich sehr fundamental in Wirklichkeit. Es braucht eine andere Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert eigentlich nur, weil die Verteilung so ist, wie sie ist, dass einfach ein Gros unserer Bevölkerung, nämlich die Frauen, das Gros der unbezahlten Arbeit leisten. Und auch das hat nicht direkt mit Betroffenheit von Krebs zu tun, aber indirekt schon, weil wir wissen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen sozioökonomischen Status auf der einen Seite und Gesundheit auf der anderen Seite, pointiert gesagt, Armut macht krank. Und aufgrund der derzeitigen Verteilung der Arbeit sind Ressourcen hier anders verteilt. Frauen haben die schlechteren Jobs, haben weniger Karrieremöglichkeiten, weniger Einkommen, weniger Pension. Und wenn man jetzt das quasi sich anschaut, wirklich im direkten Zusammenhang mit der onkologischen Nachsorge, heißt das zum Beispiel für Frauen weniger Möglichkeiten, sich unterstützende Gesundheitsangebote zu holen, wie psychologische Beratung oder Betreuung, weniger Möglichkeit, sich Psychotherapie oder Physiotherapie zu leisten, weniger Möglichkeiten, Sportangebote in Anspruch zu nehmen, weniger Möglichkeit, sich wirklich gesund zu ernähren, weil einfach weniger Geld da ist, aber auch weniger andere Ressourcen, weniger Zeit da ist. Das heißt auch weniger Zeit, um zum Beispiel soziale Netzwerke zu pflegen, weniger Zeit auf sich selber zu schauen, Selbsthilfegruppen zu besuchen, was auch immer. Einfach zu wenig Ressourcen für alles. Und Ressourcen haben, egal was das jetzt genau ist, ist eine Frage des, wo stehe ich in der Gesellschaft?
Ja, also im Aktionsplan dieses Jahr ist natürlich klar die Pandemie der Fokus gewesen und auch dort eben geschlechtsspezifische Unterschiede, für mich vor allem interessant, die sich hier ja wunderbar gezeigt haben, also gerade die Bedeutung der Gendermedizin ist in der Pandemie ja klar herausgekommen, weil einerseits Männer ein höheres Sterberisiko haben, ein höheres Risiko haben, auf eine Intensivstation zu kommen, während zum Beispiel die Ansteckungsrate selbst, die Infektionsraten, beide gleich betreffen und wo Frauen sogar mehr exponiert sind. Also in Gesundheitsberufen 70% der Infektionen haben Frauen betroffen, weil die einfach die Pflege machen, sowohl professionell als auch im privaten Bereich, ganz abgesehen von allen Problemen, die eben mit Homeoffice, Homeschooling und so weiter waren. Aber was in der Pandemie natürlich politisch auch wichtig ist, vor allem für die Zukunft, weil es leider ja nicht das letzte Mal sein wird, dass eine Pandemie auf uns zukommt, ist, dass man sich dann trotzdem auch um andere Erkrankungen kümmert, auch eben um Krebserkrankungen, aber auch um Diabetes, um Herzerkrankungen. Denn was wir wissen, vor allem Daten aus den USA, aber auch schon von bei uns gibt es solche Daten, ist eine Übersterblichkeit gewesen, die mehr als 20% ist in dieser Phase und die ist eben nicht nur erklärt durch Covid-19-Todesfälle, sondern eben auch unabhängig davon durch übergangene, übersehene Probleme, vor allem im Herz-Kreislauf-Bereich, Schlaganfälle, Herzinfarkte haben wir abgenommen, was ja unlogisch ist. Jetzt haben wir viele in einem sehr komplexen Status, die verschleppt wurden, bei uns auch in den Ambulanzen, auch mit dem Diabetes natürlich. Und was auch gezeigt wird, ist, dass Krebsvorsorge, da gibt es schöne Daten mit Google-Suchvolumen-Maschinen, die das angeschaut haben, gesehen haben, dass sich die Leute natürlich dann kaum informiert haben über Krebsvorsorge in dieser ganzen Zeit, vor allem am Beginn der Pandemie, also über Vorsorgekoloskopie, Mammographie, Abstrich, Cervix bei Frauen, das ist ganz in den Hintergrund geraten, ist total eingebrochen. Und das geht immer einher mit dem tatsächlichen Wunsch oder Plan, sich so einer Untersuchung zu hinterziehen. Und das ist auch gezeigt, wenn eben diese Gebärmutterhals-Screening-Untersuchungen, Brustkrebs-Screening, Mammographien und Vorsorgekoloskopien, also Darmkrebsvorsorge, hat alles abgenommen. Gleichzeitig hat man aber höhere Gesamtmalignitätsraten bei diesen Erkrankungen teilweise festgestellt. Also man muss in Zukunft sicher schauen, dass auch gerade Patienten mit hohem Krebsrisiko auch in der Pandemie priorisiert werden, genauso wie schwer zu behandelnde Patienten mit Diabetes oder neu manifestierte und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass man da nichts übersieht und in der Zukunft hier auch schaut, dass die Behandlung insgesamt gut ist, nicht nur auf die Pandemie sozusagen, auf die Infektion fokussiert.
Ja, die traditionelle Verteilung der Arbeit hat ja auch sehr viel damit zu tun, wer sich um die Familie kümmert im Sinne von Versorgung, was wir ja schon eingangs thematisiert haben. Armut beziehungsweise Bildung ist sicherlich auch hier ein sehr, sehr starkes Signal, wohin es dann auch mit der Gesundheitsversorgung in weiterer Folge auch gehen kann, beziehungsweise ob und wann man krank wird oder gesund bleibt. Das heißt, in diesen Bereichen gibt es sozioökonomisch, wie Sie schon gesagt haben, weiterhin sehr viel zu tun. Wenn wir jetzt nochmal auf die Pandemie zurückblicken, oder wir sind ja nach wie vor nicht über den Berg, wie es leider heißt, hat sich denn hier auch etwas verschoben, grundlegend verändert, oder wurde das viel zitierte Brennglas einfach auf diejenigen Stellen draufgelegt, wo es schon Probleme gibt? Das wurde auch schon sehr, sehr stark thematisiert durch die Medien, beziehungsweise ist man jetzt daraus schon klüger geworden, im Sinne von, hat man hier schon entsprechende Rückschlüsse auch gezogen und wird sich hier etwas im Positiven verändern? Frau Magistra Hamedner, was können Sie in Ihrer Rolle denn dazu beitragen, um hier Verbesserungen vorzunehmen?
Also ich finde, dass diese Pandemie eine unglaubliche Situation erzeugt hat. Das war ja so, wie Sie gesagt haben, das gesamte gesellschaftliche Leben hat sich einem Virus untergeordnet, beziehungsweise nicht nur dem Virus, sondern eigentlich quasi den Maßnahmen, um diesen Virus einzudämmen. Und Gesundheit war damit Thema wie nie zuvor, völlig fokussiert auf diesen Virus. Und wir haben diesen Health Policies Blickwinkel, das heißt Gesundheit wird in allen Politikfeldern gemacht. Und ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt langsam zum Thema wird, diese Frage, welche gesundheitlichen Folgen wird denn diese Zeit nach sich ziehen? In the long run nämlich. Ich würde mir wünschen, dass quasi, unser Mantra ist immer dieses Health Policies. Ich würde mir wünschen, dass es dafür jetzt ein bisschen mehr Verständnis gibt. Dass insgesamt besser verstanden wird, Leute, Gesundheit wird nicht im Gesundheitsbereich gemacht, sondern überall in anderen Bereichen. Und da können Sie was tun. Es sind Lebensbedingungen, Arbeitsbedingungen, gesellschaftliche Normen, all das spielt eine große Rolle. Ganz konkret denke ich mir, haben wir schon noch was gesehen, wenn quasi Spitäler zum Beispiel auf das Notwendigste runterfahren. Das hieß es ja, Spitäler dürfen jetzt wirklich nur das Allernotwendigste machen, alles andere muss warten. Das, und der niedergelassene Bereich hat ja da ziemlich nachgezogen. Die Ordinationen waren ja da auch mehr oder weniger im Lockdown zumindest. Ich hätte zum ersten Lockdown, ja, da waren die Ordinationen mehr oder weniger geschlossen. Und was hat das bedeutet, dass zum Beispiel Menschen nicht ins Krankenhaus gegangen sind? Ein kleiner Knoten in der Brust. Die Frage, kann ich damit jetzt ins Krankenhaus gehen? Ist das notwendig oder soll ich lieber gar nicht gehen, weil dann stecke ich mich vielleicht mit Corona an? Das heißt, Vorsorgeuntersuchungen waren jedenfalls unterbrochen. Was Brustkrebserkrankung anbelangt oder auch bei den Gynuntersuchungen. Und welche Auswirkungen das haben wird, wissen wir noch nicht. Was wir schon hören, ist, dass Ärztinnen sagen, sie sehen Krebs in einem späteren Stadium als vor der Pandemiezeit, als vor der Corona-Zeit. Und was auch sichtbar wurde, ist, eben es wurde ja alles der Pandemie untergeordnet. Wir haben aber damit auch gesehen, was braucht es denn alles, damit wir auf unsere Gesundheit schauen können. Und was brauchen auch chronisch kranke Menschen, also auch Menschen mit einer Krebserkrankung, Selbsthilfegruppen, Beratungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Sportangebote, soziales Leben, also all das, was quasi unser Leben ausmacht. Und wenn das alles wegbricht, dann fehlt uns Essentielles auch, um auf unsere Gesundheit schauen zu können.
Ja, wir haben eben nur eine Gesundheit und die WHO hat das Health in All Policies Motto etwas erweitert oder größer gefasst und es mittlerweile als One Health bezeichnet. Und unter diesem Titel werden hoffentlich noch viele weitere Programme ausgerollt werden auf gesundheitspolitischer Ebene. Aber wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal auf Österreich draufschauen wollen und nicht ganz so global uns bewegen, was möchten Sie denn ganz konkret in 5 Jahren in der onkologischen Nachsorge für Frauen erreicht haben? Und an welchen Stellschrauben vor allem muss denn im System gedreht werden?
Also meine Rolle ist ja immer nur Lobbyistin zu sein für Frauengesundheit. An den Stellschrauben müssen dann die anderen drehen, aber ich hätte ein paar Vorschläge. Ich glaube, dass es gibt in Wien in den Krankenhäusern Psychologinnen mit psychoonkologischem Schwerpunkt. Da geht es eben darum, mit dieser Krebsdiagnose zurechtzukommen. Ich glaube, das gehört ausgebaut. Es braucht mehr psychoonkologisches Angebot auf Krankenschein, auch für die Zeit nach der Diagnose für das Leben mit Krebs. Dann braucht es, wenn wir auf diese Rollenbilder zurückkommen, die ich vorhin erwähnt habe, ich glaube, es braucht mehr kostenlose oder zumindest leistbare Unterstützungsstrukturen für Frauen, die Frauen dabei helfen, sich auf sich und ihre Gesundheit zu konzentrieren. Das heißt, Unterstützung zum Thema, wie kann ich eben Therapie in meinen Familienablauf integrieren und habe trotzdem Unterstützung im Hintergrund oder auch, wie kann ich Reha oder Kur organisieren und trotzdem läuft die ganze Versorgungsarbeit weiter. Da gibt es Vereine, die sich darauf spezialisiert haben. Aus meiner Sicht könnte das ausgebaut werden. Ich glaube, es braucht im Zusammenhang mit Krebs Entstigmatisierung, also endgültiges Loslösen auch von der Schuldfrage rund um Krebs. Einerseits Schuld, einen schlechten Lebensstil gehabt zu haben oder vielleicht zu viel Stress gehabt haben im Leben und jetzt habe ich auch noch Krebs und das ist eigentlich meine Schuld, meine Verantwortung einerseits. Und dann gibt es ja immer noch diesen unnötigen Mythos von der Krebspersönlichkeit. Auch da, glaube ich, braucht es noch Bildungsarbeit und Sensibilisierung, dass es das nämlich nicht gibt. Es gibt keine Krebspersönlichkeit. Und ich glaube schon, dass Frauen da stärker noch dazu neigen, Verantwortung oder Schuld zu übernehmen im Zusammenhang mit Krebserkrankungen. Und das ist natürlich entbehrlich, ja. Weil das ist ja noch einmal das schwächt ja noch einmal. Ja. Was es auf jeden Fall auch braucht, ist mehr Unterstützung im Zusammenhang mit Berufstätigkeit. Das hat mit Enstigmatisierung zu tun. Einerseits gibt es genug Frauen, aber auch Männer, die sich gar nicht trauen, dem Arbeitgeber zu sagen, dass sie Krebs haben, weil sie da Konsequenzen fürchten. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Unternehmen, Hilflosigkeit im Umgang mit Menschen mit Krebs. Frauen wollen wieder zurück in die Normalität mit ihrer Krebserkrankung. Da gehört Berufstätigkeit dazu, nicht nur aus finanziellen Gründen, das natürlich auch, aber auch, weil es einfach Einbindung ins soziale Leben ist und sinnstiftend ist. Jetzt haben wir, glaube ich, seit 2017 das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz. Das ist unterstützend, aber ich glaube, da braucht es noch mehr Aufklärung, dass es das gibt. Und da könnte man Unternehmen besser eben unterstützen, das in Ihren Unternehmen gut umzusetzen. Meines Wissens ist ein Thema auch das Thema chronische Schmerzen bei Langzeitüberlebenden. Also man hat ja die Akutschmerzen in der Palliativstation oder so sehr, sehr gut im Griff, aber in dem anderen Feld braucht es noch Forschungsarbeit. Und ganz generell ist immer ein Thema im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit und daher auch im Zusammenhang mit Krebs, das Thema Gesundheitskompetenz, um Entscheidungen treffen zu können, die den eigenen Körper, die eigene Gesundheit betreffen, braucht es individuelle Gesundheitskompetenz, also quasi die Kompetenz, mir Informationen zu holen, sie zu verstehen, sie zu interpretieren und sie auch anwenden zu können. Auf der anderen Seite aber auch Gesundheitskompetenz auf Seite der Institutionen, die gefordert sind, Informationen so bereitzustellen, dass sie gut verständlich sind und auch gut ankommen können.
Ja, also wir reden immer von der Präzisionsmedizin, die wir angeblich ja schon haben. In Wirklichkeit haben wir sie sicher noch lange nicht in den meisten Bereichen und auch dort, wo sie es schon zum Teil gibt, eben gerade in der Onkologie, auch verschiedene andere Bereiche, Rheumatologie, zunehmend ja letztlich auch in der Diabetologie mit den vielen verschiedenen Medikamenten, die uns mittlerweile zur Verfügung stehen, wo wir ganz spezifisch auch Patientengruppen behandeln können. Aber letztlich beruhen derzeit die meisten Zugänge eben nur auf irgendeinem Biomarker oder eben einer genetischen Prädisposition, einer genetischen Abweichung. Aber alles andere, das Geschlecht, Alter, kulturelle, soziale Faktoren werden da eigentlich nicht so mit berücksichtigt, wie es in einer echten Präzisionsmedizin meiner Meinung nach sein sollte. Und es wird auch immer klarer, dass auch bei Tumoren sehr oft sich die molekularen Signaturen unterscheiden zwischen den Geschlechtern, also hier tatsächlich Molekularunterschiede sind. Und das wurde zum Beispiel gezeigt, dass das bei mehr als 50% der Gene sind solche geschlechtsbasierende molekulare Signaturen assoziiert, die als klinisch interessante Zielobjekte, als Targets oder als Biomarker identifiziert wurden. Also in Zukunft muss da viel mehr Forschung sein. Man hat es beim Glioblastom zum Beispiel gesehen. Und bei den Immun-Checkpoint-Inhibitoren sieht man zum Beispiel jetzt auch schon, dass teilweise Unterschiede sind, dass zum Beispiel bei Darmkrebs scheinbar bei Frauen etwas schlechtere Outcomes sind. Also das gehört einfach viel besser mit untersucht. Wir wissen Unterschiede in Nebenwirkungen und in der Wirksamkeit teilweise bei Chemotherapien, Bestrahlungstherapien, Immuntherapien, eben die modernen Therapien. Und ganz abgesehen davon muss man natürlich immer die Psyche auch unterstützen und diese psycho-onkologische Betreuung muss auch besser finanziert werden in Zukunft. Ich glaube, das ist bereits jetzt langsam am Weg. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig, weil viele sich das sonst dann auch nicht leisten. Und ja, letztlich ist natürlich, gibt es auch so Themen wie Sexualleben, was immer im Hintergrund ist, wo man auch noch mehr, gerade bei Krebspatientinnen und Patienten, das einbeziehen muss und eben so Begleitprobleme, Depressionen, Angst, Schmerzen, Fatigue, das betrifft Frauen sicher stärker als Männer, dass man auch da noch besser mitbehandeln kann. Und dann das Riesenthema Kinderwunsch, Reproduktion, Eggfreezing, wenn es eben Frauen trifft, die noch im reproduktiven Alter sind, HPV-Impfung für beide Geschlechter, also und überhaupt Hormonersatztherapien und Hormontherapien besser untersuchen, auch auf ihre möglichen Effekte in Bezug auf Krebserkrankungen. Also ich glaube, da ist insgesamt noch sehr, sehr viel zu tun.
Ja, die Gender-Perspektive müssen wir wohl auch in allen Politikbereichen drüberlegen. Das heutige Gespräch hat gezeigt, dass insbesondere in der onkologischen Nachsorge hier sicherlich auch noch sehr viel Aufholbedarf herrscht und wir das Thema Geschlecht zu einer weiteren Kategorie in der Krebsversorgung und Krebsnachsorge nicht nur aus medizinischer Perspektive, sondern in erster Linie aus gesellschaftspolitischer und auch aus psychoonkologischer Perspektive machen müssen. Wir haben hier eine große Aufgabe für alle Stakeholder im Gesundheitswesen identifiziert. Jetzt gilt es, die vielen Vorschläge unserer Expertinnen auch mit Leben zu erfüllen und sie im System zu verankern. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie vielen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe, Sie schalten bald wieder ein zum nächsten Sanopolis-Podcast.